Herzlich willkommen beim Prime Break Podcast. Mein Name ist Jenny Hughes und hier geht es um Amazon SEO, Marketing und Markenaufbau. Darüber hinaus teile ich mit dir echte Einblicke in den Amazon-Kosmos, Learnings, Tipps und auch so richtige Fuck-Ups. Mach dich bereit für ehrliche Insights, denn wir sprechen hier Tacheles. Hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Prime Break. Mein Name ist Shani. Eigentlich habe ich gestern Nacht im Bett habe ich mir noch so gedacht, ja, ich könnte ja eigentlich echt mal einen anderen Einstieg so für euch machen und irgendwas anderes reden. Habe mir das so voll zurechtgelegt im Bett. Natürlich heute früh absolut alles vergessen. Der Klassiker. Naja, deswegen gibt es den normalen Einstieg. Also Leute, ich habe noch nie gemacht, aber ich habe jetzt mal ganz lange gesammelt und das wird eine Community-Folge. Das heißt, ich habe Fragen, Anregungen, also mehr so Fragen gesammelt, die ich entweder in Calls mit meinen Kunden einfach gestellt bekomme. Na, manchmal, also sehr, sehr oft sitze ich ja daneben und protokolliere so für mich als Stichpunkte und so. Und wenn da ich so merke, dass so Fragen kommen, die, keine Ahnung, immer wieder kommen oder so, dann schreibe ich sie manchmal mit auf. Das heißt, ich bin heute auch echt sau viele Notizen durchgegangen für diese Folge. Ich habe letzte Woche in meine Instagram-Story da jetzt auch nochmal der Hinweis, folgt mir auf Instagram, damit ihr auch solche Aktionen wie so Fragesticker und so, wo ihr mir ja Fragen stellen könnt, nicht verpasst, habe ich reingeschrieben. Da kamen auch ein bisschen Fragen rein und ich habe das jetzt alles mal ein bisschen gesammelt sozusagen und ein bisschen versucht, eine Struktur reinzubauen, weil es ging trotzdem viel um SEO-Fragen, aber auch so allgemeine Amazon-Fragen und so. Und ja, die greife ich heute mit euch gemeinsam auf und beantworte sie mal vollständig, ne? Weil, also ich finde das eigentlich sehr, sehr cool, zum Beispiel bei Social Media, dass wir kommentieren können, dass in Stories es sowas wie Fragesticker gibt auf Instagram und man ja da Antworten bekommt. Und voll viele veröffentlichen ja diese Antworten. Nachteil ist, dass das halt meistens kriegst du so eine Antwort, die manche Creator, die schreiben noch nicht mal einen ganzen Satz. Okay, ist deren Art, ich kritisiere das ja gar nicht, ne? Und manche schreiben halt 2-3 Sätze dazu. Aber es gibt manche Themen oder manche Fragen, die sind einfach nicht mit 2 oder 5 Sätzen abgespeist. Ist einfach so, weil sie komplex sind, weil sie ein ganz, ganz großes Thema ansprechen. Was auch immer die Beweggründe sind dazu. Und aus diesem Grund dachte ich mir, machen wir mal eine Community-Folge, damit genau nicht das passiert und irgendjemand da draußen unzufrieden ist, dass eine Frage nicht vollumfänglich beantwortet wurde oder man hat dann irgendetwas beantwortet, was die Person ja auch schon längst weiß. Shit happens, kann ja mal vorkommen. Na, wem ist das schon mal nicht passiert? Genau, und deswegen machen wir so. Ich habe mir nur die Fragen aufgeschrieben, ich habe mir gar keine Antworten aufgeschrieben. Das wird jetzt alles so aus dem Bauch heraus, rausgeschossen aus dem Hirn, direkt so zu euch in eure Ohrmuschel. Oder, ja, in eure Ohrmuschel. Ist ja einfach so. Ganz egal, ob du es laut oder leise hörst. Also mit Kopfhörern meine ich. Oder gerade im Auto. Oder über, keine Ahnung, Bluetooth-Lautsprecher, Box, wie man die auch immer nennen will. Es gibt ja Millionen von Begriffe dafür. Eine Boombox zum Beispiel. Hm? Haben wir früher in meinem Freundeskreis, wurde das immer Boombox genannt. Mega cringe im Nachgang. Aber naja. Egal, auf jeden Fall. Wir gehen auf die Fragen ein. Ich lese sie immer vor. Das heißt, ich lese die Frage vor, ich beantworte sie gleich und ich gehe dann zur nächsten Frage über. Und ich mache das entweder so lange, bis ich all die Fragen durch habe oder bis ich keinen Sinn mehr sehe, weil das sonst irgendwie so eine Stunde Podcast jetzt wäre und das würde den Rahmen sprengen. Also fangen wir direkt mal an. Was ist der Unterschied zwischen Search Terms und Backend Search Terms? Oh Leute, ich muss so schmunzeln. Ich fand die Frage so süß. Ich fand sie richtig putzig und total unschuldig. Und wisst ihr was? Ich fühle es als Anfänger wirklich, ich verstehe es. Es kann ja total verwirrend sein. Es ist aber genau dasselbe. Tatsächlich. Also wenn jemand zu dir sagt Search Terms oder jemand sagt Backend Keywords oder Backend Search Terms, ne? Das ist alles wirklich dasselbe. Es geht um diese allgemeinen Schlüsselbegriffe, glaube ich, so heißt es auf Amazon, wenn ihr euer Seller Central auf Deutsch gestellt habt. Das sind die Suchbegriffe, die unsere Kunden nicht sehen können auf Amazon. Ja, das heißt, da auch nochmal der Hinweis, warum ich Backend Search Terms auch so gern verwende. Erstens mal, also Schritt Nummer 1, bitte verwendet alle die Backend Search Terms. Und wenn da auch von mir aus nur 3 Keywords sind, ich will nicht eure Zeile dort leer stehen sehen. Ich sehe das so oft bei meinen Kunden, dass die Zeile einfach dort komplett leer ist, wo ich mir denke, oh, so verschwendet das Potenzial, lass das gleich angehen und fixen und das damit befüllen und auch richtig. Ich verwende zum Beispiel meine Backend-Search-Terms sehr, sehr gerne für Rechtschreibfehler-Keywords, ne? Es gibt einfach Begriffe bei uns im Sprachgebrauch, die manche Leute falsch schreiben. Oder wir haben Begriffe aus dem Englischen oder aus dem Französischen, wo es halt verschiedene Schreibweisen im Deutschen gibt, weil die Leute nicht wissen, wie man das genau schreibt. Oder wir haben einen sehr großen Anteil an Legastheniker bei uns. Oder in unserer Gesellschaft, ne? Oder Menschen, die einfach der deutschen Sprache nicht mächtig sind oder das nicht ihre Muttersprache ist. Ganz egal. Oder Leute vertippen sich einfach so. Und das ist das Menschlichste überhaupt. Ja, und hätten wir keine Autokorrektur zum Beispiel auf unseren Smartphones, das wäre ja die Hölle. Schlechtweg. So viel dazu. Deswegen ist alles dasselbe. Ich verwende sie sehr gerne für Rechtschreibfehler. Nochmal zu der Erinnerung, ne? Accessoires ist mein Lieblingsbeispiel dafür. Wisst ihr, wie viele Schreibweisen ich für Accessoires in meinem Leben schon gelesen habe? Zig verschiedene. Jetzt gibt es Leute, die gar nicht wissen, dass es falsch geschrieben ist, ne? Die legen da keinen Wert drauf. Die schauen da nicht so drauf. Das ist denen egal. Wir müssen die aber trotzdem irgendwie abdecken. Deswegen in den Backend Search Terms, damit wir trotzdem in unserem Listing ja professionell auftreten und bleiben. Dann, nächste Frage. Spielt die Anreihung in den Backend-Search-Terms eine Rolle wie im Titel? Das ist von derselben Person tatsächlich. Ich glaube, diese Person hat sich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr mit Backend-Search-Terms auseinandergesetzt. Nichtsdestotrotz wollte ich das aufgreifen, weil das sind die richtigen und wichtigen Fragen tatsächlich. Und ich bin bei diesen Fragen entweder unterbewusst oder bewusst damals am Anfang auch drüber gestolpert tatsächlich. Also, bei den Backend-Search-Terms spielt die Anreihung tatsächlich gar keine Rolle. Da ist es total egal, ob die stärksten Keywords mit dem zum Beispiel höchsten Suchvolumen bei den Backend-Search-Terms ganz am Anfang, mittendrin oder am Ende stehen. Das ist wurscht. Absolut Rille für den Algorithmus. Amazon interessiert es nicht bei den Backend-Search-Terms, deswegen kannst du da anreihen, wie du Bock hast. Alright? Dann die nächste Frage. Wo kann ich alles Keywords einpflegen? Wir haben nicht allzu viele Möglichkeiten, Keywords einzupflegen. Dennoch haben wir diese Möglichkeiten. Ich benenne sie jetzt einfach mal. Ich ratter das jetzt einfach nur runter. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten auf Amazon. Und ich sage euch auch gleich, was nicht suchmaschinenoptimiert ist. Also, erstens, was definitiv alles wir Keywords reintun können und das auch indexiert wird, das ist Titel, Bullet Points, Backend Search Terms, die Produktbeschreibung. Viele munkeln der A-Plus-Content. Da sage ich klipp und klar, Leute, das stimmt nicht. Das ist ein Mythos inzwischen. Leider, früher war der A-Plus-Content indexiert, ganz am Anfang, als der A-Plus-Content rauskam, als weitere Möglichkeit. Inzwischen schon sehr lange nicht mehr. Des Weiteren können wir, also früher hat man auch in Alt-Text, das heißt in den Bildern hat man die umbenannt und in den Alt-Text hat man da Keywords eingepflegt. Das hat Amazon zum Beispiel im A-Plus-Content rausgenommen, weil man konnte da auch nochmal hinter jedem Bild einen Alt-Tag hinterlegen mit Keywords, was super geil war. Ich glaube, dass inzwischen diese Alt-Tags noch möglich sind bei den normalen Produktbildern. Das heißt, wenn ihr euer Bild halt umbenennt, ne, mit Keywords, das mache ich bis heute. Ich glaube, das hat aber nur noch ganz, ganz wenig Gewichtung für den Algorithmus. Ansonsten ist es immer sehr gut, trotzdem auch mit Suchbegriffe wenigstens ein bisschen zu arbeiten, wenn du einen Amazon Store hast. Das pusht dich auch einfach ein bisschen weiter. Das ist auch eine sehr geile Möglichkeit. Und ich halte es nicht für verkehrt, wenn du von der Marke aufbaust, also deine Brand Story sozusagen, das können nur Markeninhaber machen, also alle mit Private Labels, da auch Haupt-Keywords mit hinzuzufügen, beziehungsweise um was sich halt dein Unternehmen oder dein Business halt verkauft. Bei mir zum Beispiel sind es ja Taschen- und Mode-Accessoires für Damen, also schreibe ich das da auch einfach mit rein. Da kannst du überall Keywords einpflegen, die auch indexiert werden. Des Weiteren natürlich kannst du auch Keywords in PPC-Kampagnen natürlich einpflegen und das würde ich dir definitiv empfehlen. Das ist ja aber nicht mehr organisch und das ist ganz klar zu trennen. Ja, hier geht es wirklich um Werbung schalten und da solltest du definitiv auch mit Suchbegriffen arbeiten. Ja, weil es ja verschiedene Kampagnenarten gibt. Bitte frag mich nicht zu viel dazu. Ich distanziere mich ja ganz bewusst von dieser großen Thematik PPC-Kampagnen auf Amazon. Dann als nächstes oder die nächste Frage. Gibst du auch Informationen zum Produkt im Titel an? Ja, tatsächlich. Natürlich. Das solltet ihr definitiv machen. So, was wollt ihr denn sonst im Produkt reinschreiben? Natürlich könnt ihr ja eine Anreihung von Keywords machen. Aber es ist ja schon mal auch total wichtig, gewisse Produktspezifikationen am Anfang zu wissen, ja, bevor ich auch in das Produkt reinklicke oder wenn ich in das Produkt reinklicke, nochmal diesen Titel nachlesen möchte als Kunde. Ich zum Beispiel, wenn es ein Produkt ist, das Milliliter, Gramm, Kilogramm, also diese Angaben hat, definitiv in den Titel mit reinpacken, ja, wenn du so ein Kilo Majul-Datteln zum Beispiel verkaufst, meine Lieblingsdatteln, wenn mir jemand eine Freude machen will, Leute, Majul-Datteln, ich flippe aus. Ich liebe diese Datteln. Ich könnte jeden Tag mehrere essen. Wird auch regelmäßig bei mir tatsächlich eingekauft. Und Leute, die mich wirklich gern haben, also aka meine Mama, weil sie mich da wirklich gut kennt, auch mein Lebenspartner tatsächlich, Credits an die beiden, die kommen regelmäßig mit Datteln für mich vorbei. Das ist gar nicht das Thema, aber ich liebe Datteln. Wollte ich nur mal erwähnen. Und anyways, wenn du da so 500 Gramm Majul-Dattel-Packung verkaufst auf Amazon, sollte da auch definitiv 500 Gramm oder ein Kilo drinstehen, ja? Ich will wissen ja als Kundin, wie viel Gramm ich ja da bekomme, weil wir halt auch, also in der Gesellschaft so unglaublich darauf getrimmt sind, ne? Also solche Sachen definitiv in den Titel packen. Wir können jetzt auch anfangen, in den Titel geeignet für einpacken, ne? Also wenn ich zum Beispiel eine Dichtung verkaufe, na, eine Gewindedichtung, dann sollte ich definitiv auch reinschreiben, dass es geeignet für Metallschrauben ist. Als Beispiel. Also ja, die Antwort ist ja, bringt bitte Produktspezifikationen und Informationen zu eurem Produkt rein. Macht das nicht zu viel. Ihr habt trotzdem eine Zeichenbegrenzung von 200 Zeichen pro Titel. Da sollten definitiv auch Subbegriffe mit drin sein. Es ist halt der Mix. Ja, und das habe ich zum Beispiel meiner Kundin aus dem Mentoring-Programm erklärt. By the way, apropos Mentoring, ich habe es geschafft, mein zweites Mentoring zu verkaufen und der Case ist super spannend, denn das ist, ich sage jetzt mal nicht ein normaler Amazon-Seller oder Amazon-FBA-Seller, so wie wir sie kennen, ja, so wie die meisten von uns sind. Nein, das ist ein Verlag, Leute. Ich arbeite wieder mit dem Verlag zusammen. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich mal 6 Monate in einem Verlag gearbeitet habe als Teilzeitkraft. Und es war ein sehr entspanntes Leben. Aber ich liebe Bücher, privat. Ich lese ja sehr viel privat. Keine Sachbücher. Einzig und allein Fantasy. Kannst mich mit Sachbüchern jagen. Ich lese vielleicht, wenn überhaupt, die ersten 50 Seiten. Und dann habe ich das Interesse verloren, weil es mich so gecatcht hat. Und dann fasse ich das Buch nie wieder an. Oder nach Jahren fällt mir ein, ach ja, ich könnte es weiterlesen. Und dann passiert genau dasselbe Effekt meistens bei mir. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich liebe Bücher. Und ich finde es total toll, dass ich wieder mit einem Verlag zusammenarbeiten kann. Und wir werden deren Buchlistings auf Vordermann bringen. Also wirklich ihr ganzes Katalog. Es verhält sich ja komplett anders bei einem Verlag, weil die machen das ja auch für ihre Autoren. Also es ist wirklich ein sehr spannender Case. Ich freue mich wahnsinnig drauf und in diesem Fall schule ich halt nicht offiziell meinen Kunden, der ja der Verlagsbesitzer ist, sondern seine Mitarbeiterinnen. Und das macht mir echt Spaß. Also das finde ich echt cool, dass ich auch Mitarbeiter und eure Teams, ja, oder eure Leute schulen kann, damit die halt ihre Arbeit richtig baba umsetzen können. So viel dazu zu Mentoring. Ich freue mich einfach, dass wieder da eine Anfrage reingekommen ist und dass wir das höchstwahrscheinlich jetzt umsetzen werden. Also es ist jetzt noch in klärenden letzten Gesprächen und dann hoffentlich geht's auch richtig los. Genau. So, wo war ich jetzt? Und darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, weil die nächste Frage ist, wie lange hast du gebraucht, um dir Listings schreiben beizubringen? Ich liebe diese Frage. Vielen Dank dazu, C. Punkt, dass du sie mir überhaupt gestellt hast. Ich kürze euren Namen einfach ab mit eurem ersten Buchstaben, weil, weiß nicht, es gibt ja Leute, die deren Privatsphäre und so enorm wichtig sind oder Leute, die nicht wollen, dass andere Leute wissen, dass du bei mir Kundin bist oder was auch immer, ne? Deswegen mache ich das immer so, ich respektiere einfach genau diesen Schritt, wenn jemand sagt, ey, Shani, hau meinen Namen raus da, wenn du mich erwähnst, ich weiß, dass du von mir sprichst, ne? Ich freue mich, wenn du mich erwähnst, dann natürlich sehr gerne. Aber meldet euch dazu bei mir, sonst weiß ich es nämlich nicht. Ohne Kommunikation funktioniert die ganze Sache hier ja nicht, ne? Also auf jeden Fall, um zurück zur Frage zu kommen, wie lange habe ich gebraucht, mir ein Listing selber beizubringen? Leute, Jahre. Bin ich ehrlich, Jahre. Ich will euch da aber gar keine Angst machen, weil es braucht nicht Jahre. Ich habe es auf eigene Faust jahrelang gebraucht, um zu dem Punkt zu kommen, wo ich heute bin, dass mir Listings keine Bauchschmerzen mehr bereiten, dass sie keine Angst machen, dass ich keinen Schiss habe, irgendwas Blödes, Dummes, das gegen die Richtlinien verstößt oder sonst irgendwas zu schreiben, weil ich das alles schon sehr, sehr lange hinter mir habe. Ja, ich weiß ganz genau, welche Listing-Elemente, wie lange sein dürfen, das ist bei mir einfach eingefleischt. Da kannst du mich um 3 Uhr nachts wecken. Wie, du machst das, ne? Aber theoretisch kannst du mich um 3 Uhr nachts wecken und mich fragen, wie lange darf ein Titel oder Backend-Search-Terms oder Bullet-Points auf Amazon sein? Das kommt bei mir aus der Kanone geschossen. Ja, das sind so für mich schon tägliche Aufgaben tatsächlich. Und es hat ganz, ganz viele verschiedene Punkte gegeben, warum das bei mir jahrelang gedauert hat. Nummer 1, ich habe trotzdem studiert. Leute, ich habe Vollzeit studiert. Ich habe mich in der Zeit selbstständig gemacht. Natürlich alles nebenbei. Ja, ich habe 2019 mich selbstständig gemacht. Und Leute, ich feiere demnächst 7-jähriges Jubiläum im April. Voll krass, oder? Richtig krass. Ach, ich schweife schon wieder so viel ab. Anyways, es geht einfach darum, ich habe mir sehr viel selbst beigebracht. Ich habe das alles nebenbei gemacht, neben Vollzeitstudium, arbeiten gehen, Kunden betreuen, Prüfungen, trotzdem irgendwie ein privates Leben haben, ne? Und so weiter und so fort. Natürlich in dem Zeitpunkt studieren hat sich so nach mega krass viel angefühlt. Nachdem ich mehrere Jahre selbstständig bin, ist ein Studium, ich will nicht sagen ein Witz, weil es waren trotzdem auch harte Zeiten und so, ne? Ich will das gar nicht downgraden, aber das war ein nettes Leben, sage ich mal, ja. Da hatte ich gar nicht so viele Probleme, wie ich gedacht habe. Aber ich glaube, das sage ich auch in 10 Jahren. Da denke ich mir, oh, die kleine, süße 28-jährige Shani, die jetzt den Leuten von ihren Problemen in ihrem Podcast erzählt. Mensch, da hat sie noch gar nicht gewusst, was sie damals für Probleme, kleine Probleme hatte. Kann ja natürlich auch sein. Also ich kann es mir nur im jetzigen Stand meiner Lebenssituation anschauen. Und das hat dazu geführt, dass ich mich sehr, sehr oft mit Dingen einfach nicht vollumfänglich jetzt einfach mal eine Woche, ja, darum kümmern konnte, weil in meinem Leben trotzdem Studium etc. pp. Einfach anstanden, ja. Und ich hatte ganz, 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 ganz lang kein Verständnis auch für meine Zielgruppe und für die Menschen, die bei uns kaufen. Also das haben zwar immer super viele Leute gesagt in meinen ersten Jahren auf Amazon und ich habe das schon irgendwie mitbekommen, aber habe dem nie groß Aufmerksamkeit geschenkt, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, ich habe nie groß Zielgruppenanalysen gemacht, meine ersten Jahre. Ja, und früher hat man das auch noch nicht so intensiv gemacht, so wie man das heute eigentlich macht oder machen sollte. Erst im Studium, das heißt 2017, 2018, das war am Anfang meines Studiums, das weiß ich noch, hatte ich halt Marketing als einen Studiengang, das war so ein Modul, das ging mehrere Monate lang, das ich da hatte. Also mein Studium war ein bisschen anders aufgebaut als normale Studiengänge, nenne ich das mal so. Und da haben wir mal Zielgruppenanalyse gelernt. Und dann habe ich ganz, ganz viel gelernt, wie man selber das macht. Das war Zeiten auch vor KI und ChatGPT und so. Die Basic-Sachen. Und dann sind wir da auch mehr in die Materie gegangen. Und dann haben wir auch sehr, sehr coole Praxisbeispiele gemacht. So, wir haben Zielgruppenanalysen, das weiß ich bis heute, für Tesla gemacht, bevor Tesla natürlich seinen großen Shitstorm jetzt die letzten Jahre erhalten hat, ne? Für Thermomix haben wir das zum Beispiel gemacht. Und für BMW. Und das war eigentlich an sich richtig, richtig cool und das hat mir erst die Augen geöffnet, ach ja, ich muss ja auch noch bedenken, dass ja Menschen mein Produkt kaufen und ich sollte ja die bewusst ansprechen und nicht versuchen, alle anzusprechen. Das ist ja so, wie Tesla auch nicht versucht, alle anzusprechen, ne? Oder Thermomix, sondern eine gewisse Zielgruppe. Das hat lange gebraucht, bis es bei mir Klick gemacht hat. Und ich glaube, das war dann am Ende des Tages wirklich mein größter Hebel, um richtig geile SEO-Listings zu schreiben und mich nicht nur auf das Produkt zu fokussieren und das auch so zu thematisieren in meinen Listings. Und das war mein Hebel. Und ich bin fucking stolz drauf heute. Also ja, es hat lang gedauert. Aber ich sehe jetzt auch schon bei meiner ersten Mentoring-Kundin, die jetzt halt Listings selber umsetzt und so, man kann sich auch Abkürzungen holen. Ich wünschte damals, so ein Mentoring gäbe es für mich damals. Das Mentoring, das ich heute anbiete, ich wünschte, das hätte es vor 10 Jahren gegeben oder sagen wir mal vor 8 Jahren, so ein paar Jahre, nachdem ich angefangen habe auf Amazon. Aber gab es so in der Form nicht. Niemand hat groß Listings irgendeine Beachtung geschenkt. Das fällt immer den Leuten auf die Füße, früher oder später, immer und immer wieder. Das sehe ich so, so oft. Und das kommt, knüpft ganz gut zur nächsten Frage an. Warum sollte ich ein SEO-Listing für Amazon benötigen? Aus so vielen verschiedenen Gründen. Okay. Nummer 1. Der Algorithmus muss dich ja irgendwie indexieren. Der Algorithmus weiß ja nicht, wozu dein Produkt da ist, was dein Produkt überhaupt ist, wer das kaufen soll und warum man das kauft. Das heißt, diese grundlegenden 4 Fragen sind das. Das sind die klassischen W-Fragen. Warum, wozu, wofür, für wen. Ne? Erstmal die beantworten. Dann fällt dir das auch gleich leichter, ein Listing zu schreiben, wenn du selber Listings schreiben möchtest. Dann, also Indexierung, Ausspielung, dass du sichtbarer bist, dass du eine größere Streuung hast auf verschiedenen Ergebnisseiten, ja, weil nicht jeder Mensch sucht gleich auf Amazon oder in verschiedenen Suchmaschinen, ne? Wir haben einfach anderen Sprachgebrauch. Es gibt für das gleiche Produkt verschiedene Begriffe, die man verwendet, ne? Einer sagt Wasserflasche, der andere sagt Trinkflasche und ich sag einfach nur Flasche. Oder Flasche to go oder Outdoor-Flasche, was auch immer. Du siehst, es gibt ja verschiedene Bewegintentionen oder Suchintentionen. Dafür gibt es verschiedene Ergebnisseiten. Und im besten Fall wollen wir auf all den Ergebnisseiten auffindbar sein und sichtbar sein für die Kunden, die unsere Produkte aktiv suchen, ja, und unsere Zielgruppe halt einfach sind. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, du machst Listings für deine Kunden. Am Ende des Tages, und das sage ich, das werde ich millionenmal sagen, aber das ist wirklich mein Glauben. Das hat sehr, sehr viel für meine Marke, für meine Listings etc. verändert. Ja, und das hat auch für meine Agentur sehr viel verändert, seitdem es bei mir Klick gemacht hat. Am Ende des Tages kaufen Menschen dein Produkt. Warum zum DAX schreibst du dann nicht Texte, die auch wirklich Menschen ansprechen? Ich weiß, mir ist durchaus bewusst, dass wir in einer Gesellschaft sind, die unglaublich faul ist, dass Lesen anstrengend geworden ist, Bilder und Videos einfach mehr und gerne viel lieber konsumiert werden. Warum? Weil visuell veranlagt sind wir Menschen. Nichtsdestotrotz gibt es die Leute, die sich gerne durchlesen. Und es gibt gewisse Produkte oder gewisse Nischen auf Amazon, wo halt das Lesen bzw. da Informationen aus Texten ziehen essentiell sind. Bestes Beispiel sind wirklich technische Produkte. Ist mir gestern erst passiert. Ich wollte so ein, nennt man das induktives Laden? Das ist doch dieses kleine runde Ding, wo du dein Handy so drauflegen kannst und dann lädt es. Das heißt, du musst kein Kabel anschließen. Und ich wollte eins für uns zu Hause kaufen, das für iPhone und Samsung ist. Weil ich habe ein iPhone, mein Lebenspartner hat ein Samsung. Ich will nicht zwei solche Scheiben kaufen. Am liebsten wäre es mir eine so eine Scheibe, wo wir beide die benutzen können. Ja. Und ich schaue mir die Bilder an und da stehen ganz viele verschiedene Samsung-Modelle. Aber nicht das eine Modell, das halt mein Lebenspartner hat. Und es stand nicht auf den anderen Bildern und es stand auch nicht im Titel. Und da musste ich in die Texte rein. Und ich bin in die Texte rein und siehe da, für sein Modell ist es nicht geeignet. Das war aber nicht ersichtlich woanders. Das heißt, ich bin ja diesen Schritt gegangen. Natürlich, ich habe auch Rufus gefragt, ne? Und sicherheitshalber habe ich mich nochmal eingelesen. Deswegen brauchst du SEO-Listings. Vor allem SEO, damit das Suchmaschinen optimiert ist. Und es sollte wirklich auf verschiedene Sachen optimiert sein. Auf den Algorithmus, auf deine Kunden und auf KI. Das ist die Strategie, die ich anwende für meine Listings und für die Listings, die ich für meine Kunden schreibe. Genau diese drei Punkte vereine ich und natürlich für dein Produkt bzw. deine Marke. Also es sind eigentlich vier Punkte und das ist ganz, ganz wichtig. So, die nächste Frage, die finde ich auch sehr, sehr gut. Und zwar, muss ich bei Varianten verschiedene Texte oder Listings erfassen? Oder kann ich dasselbe Listing verwenden? Also, theoretisch kannst du dasselbe Listing verwenden. Es gibt nur ein paar Punkte, wo ich gerne dazu loshaben möchte. Also, wenn du deine Varianten anlegst, du brauchst fürs Parent nicht ein extra Listing. Nichtsdestotrotz musst du fürs Parent genauso wie für die Childs in deiner Variante gewisse Sachen anlegen wie einen Titel. So mache ich das, wenn ich Parent-Titels schreibe, dann nehme ich genau denselben Titel, den ich eigentlich für meine Childs erstellt habe und alle Produktspezifikationen, die wirklich nur auf dieses eine Produkt zulässig sind, wie 50 Gramm, 100 Gramm, Größe und so weiter, all diese Punkte nehme ich raus. Somit ist der Titel ein bisschen anders aufgebaut auch und es hat keine direkten Produktspezifikationen, aber es hat Keywords drin. Du kannst deine Beschreibungen und so verwenden, aber derselbe Hinweis, schau halt, dass diese Produktspezifikationen, die extra für ein Child sind, nicht mit drin stehen. Ja, und das kann ganz schnell passieren, ja, wenn du Copy-Paste machst. Das heißt, vorab schon dein, Parent-Listing sozusagen vorbereiten, damit du richtiges Copy-Paste machst und nicht währenddessen Sachen rauslöscht oder so, weil genau das führt zu richtig vielen Problemen. Du kannst natürlich auch wirklich für dein Parent ein eigenes Listing erstellen, sehe ich aber nicht wirklich Sinnhaftigkeit drin. Also ich glaube, nur in Einzelfällen würde ich vielleicht sagen, dann das tatsächlich Sinn, aber ansonsten eher nicht. Und dann kannst du diese, in Anführungszeichen, Abkürzung hier verwenden und sagen, okay, ich benutze dieselben Texte, ich muss jetzt da nichts groß Neues verfassen, ich muss nur eigentlich rauslöschen und eher schauen, dass ich da ein bisschen das Allgemein halte, anstatt in die Spezifikationen mit reinzugehen. Die nächste Frage. An was entscheidet Amazon, ob An was entscheidet Amazon, ob Lieferantenrechnungen akzeptiert werden oder Lieferketten geprüft? Das mit den Lieferketten geprüft, das verstehe ich nicht ganz tatsächlich. Deswegen würde ich da auch jetzt ungern eingehen wollen. So, auf was ich nicht ganz verstehe, schwierig, da auch eine Antwort zu geben, eine adäquate. Aber an was entscheidet Amazon, ob Lieferantenrechnungen akzeptiert werden? Tja, also ich sag's mal so. Es ist nicht ganz bekannt, an was Amazon das entscheidet, aber es gibt so ein paar Punkte bzw. Learnings aus Lieferantenrechnungen, die ich selber gemacht habe oder gesehen habe, was meine Kunden diese Learnings gemacht haben und ich das zufällig mitbekommen habe. Und so allgemein gegenwärtige Sachen, die einfach sein sollten bei Rechnungen zumindest, ja. Also Nummer eins, bei Lieferantenrechnungen schau, dass das Datum passt. Ich hatte mal Kunden, die haben halt einen Special Deal ausgemacht mit anderen Kunden, dass die immer FBA-Sendungen, also diese Lieferantenrechnungen, die Rechnung am nächsten Tag aus irgendeinem Grund machen. Das heißt, dieser eine Kunde sagt, wie viel Artikel die brauchen per Mail, ne? Macht schon alles ready und so weiter und schickt es auch an Amazon und die machen die Rechnungen einen Tag später. Es ist ein bisschen kompliziert, ich kann da leider nicht genau ins Detail gehen, sonst würde ich zu viel über meinen Kunden verraten. Sorry an der Stelle, aber ich schütze wirklich meine Kunden, das ist mir ein Anliegen. Nichtsdestotrotz, das hat mächtig zu Problemen geführt auf Amazon, weil unsere Lieferantenrechnungen ständig deswegen abgelehnt wurden und irgendwann hatte ich mal einen Amazon-Mitarbeiter am Telefon, der vernünftig war und der ein bisschen mehr auf dem Kasten hatte, sage ich mal. Und der hat mir gleich gesagt, naja, wie könnt ihr denn einen Tag früher oder zwei Tage oder am Wochenende davor eine Lieferung schicken an die Amazon-Lager, aber die Rechnung für genau diese Ware ist zu einem späteren Zeitpunkt. Ja? Es löst Konflikte in deren Systeme aus. Jetzt habe ich gefragt diesen Mann, weil er war auch sehr nett und wir haben mal ein gutes Gespräch gehabt, also so ein Amazon-Mitarbeiter, ob überhaupt das Amazon-Mitarbeiter noch manuell prüfen oder nicht. Dann hat er gemeint, ja und nein. Und er kann leider nicht genau darauf eingehen, aber ich glaube, ich habe schon verstanden, was er damit meint. Und das versuche ich jetzt für euch aufzudröseln. Also ich denke eher, dass es inzwischen fast vollständig automatisiert ist. Deswegen kriegen ja auch so viele eine Ablehnung bei Lieferantenrechnungen, wenn sie halt eingereicht werden, weil das System automatisch irgendetwas ablehnt daran. Und dann wird halt einfach nur kommuniziert, dass es abgelehnt wurde, aber nicht warum. Und das ist dann das Problem an der ganzen Sache. Und erst wenn du einen Fall eröffnest und da ewig nachfragst und so, dann muss sich ein Amazon-Mitarbeiter irgendwann mal darum kümmern. Und wenn du Glück hast, und das hat man echt selten beim Verkäufer-Support, dann sagen dir auch diese Personen, was das Problem an dieser Rechnung ist. Alright? Deswegen ein paar allgegenwärtige Dinge, auf die man achten sollte. Und ich weiß, einige werden jetzt belächeln und sagen, Shani, ist doch klar. Nein, Mann, das ist nicht jedem klar. Wir leben unser Leben zum allerersten Mal und wir alle probieren diese Dinge zum allerersten Mal aus. Und es gibt Leute, das ist nicht deren täglich Brot, die probieren das, die machen das wirklich. Das ist der first try und es klappt gleich nicht. Und das ist total frustrierend. Deswegen sage ich das jetzt einfach nochmal. Du kannst ja jetzt die nächste Minute skippen, wenn du da schon voll der Profi bist. Also, Rechnung natürlich, Leute, klar leserlich, ja, definitiv klar leserlich. Alle Sachen sollten da richtig drauf sein. Kein Zahlendreher, deine Umsatzsteuernummer sollte da auf jeden Fall mit drauf sein. Und im besten Fall ist es dieselbe Umsatzsteuernummer, die du auch bei Amazon hinterlegt hast als Beispiel. Ja, da sollte ganz klar die Positionen von dem Artikel ersichtlich sein, zu was es eingekauft wurde, zu welchem Preis, das Datum, also alle normalen Dinge, die auf Rechnungen sowieso allgegenwärtig sein sollen, auch per Gesetz übrigens, das muss auf Rechnungen sein. Das heißt, keine handgeschriebenen Rechnungen, ja? Da werden jetzt einige lachen, aber ohne Scheiß. Ich sehe Lieferantenrechnungen noch handgeschrieben. Das ist ein Problem. Ihr müsst das digital haben. Wenn eure Lieferanten, eure Hersteller, wer auch immer euch handgeschriebene Rechnungen noch hinklatscht, bittet um eine digitale. Das kann nämlich so nicht akzeptiert werden. Und damit könnt ihr in Zukunft vielleicht auch mächtig Probleme bekommen. Deswegen definitiv digitalisieren lassen. Ja, du brauchst auch eine PDF. Auf jeden Fall. Lad nicht irgendwas, wo es zusammengebastelt aussieht. Versuch auch wirklich Originale, weil diese Frage kriege ich auch oft so, ja, meinst du, ich kann eine fälschen? Boah, Leute, bin ich nicht dafür? Nein. Also ich würde sagen, nein. Warum denkst du eine fälschen? Ja, damit Amazon nicht meinen Preis sieht. Dann sage ich, dann schwärz doch lieber das. Schwärz doch irgendwelche sensible Daten, wo du nicht willst, dass Amazon weiß, zum Beispiel zu welchem Einkaufspreis du das eingekauft hast. Ne? Aber fälscht doch nicht oder erstellt eine Kopie, nur um wichtige Daten rauszunehmen, weil ihr nicht wollt, dass Amazon die seht. Weil das ist ja das Problem. Diese Systeme checken ja irgendwas. Daran ist manipuliert. Irgendwas passt nicht. Oder es sieht kopiert aus. Oder whatsoever. Ja? Und dann sperren sie dir das direkt. Also da wirklich darauf aufpassen, Hausaufgaben machen und Rechnung einmal gescheit einfach angucken, so wie man das sowieso in der Buchhaltung machen sollte. Mehr Tipps kann ich euch leider dazu nicht geben. Es gibt auch nicht viel Wissen dafür. So, als nächstes, das ist eine geile Frage. Wird sich für Listings etwas wegen Rufus und Cosmo verändern? Ja, eine Menge. All diejenigen, die, keine Ahnung, seit fünf Jahren ihr Listing oder länger sogar nicht verändert haben und diese Produkte, die liefen jetzt die letzten Jahre richtig, richtig gut. Aber irgendwann hast du gemerkt, seit letztes Jahr ist es voll eingebrochen. Du kannst dir gar nicht erklären, warum. Dann herzlichen Glückwunsch. Amazon hat halt seinen Algorithmus verändert. Ja, der neue Algorithmus heißt anscheinend jetzt offiziell Cosmo. Und Rufus ist die Shopping-Assistenz-KI. Also es sind zwei verschiedene KIs, aber Cosmo ist wirklich das große Algorithmus-System, das neue. Und Cosmo ist eine KI und da geht es um dieses erweiterte Language Model, dieses LLM, ne, was man ja auch gerne bei KIs nennt. Das wird alles erweitert. Und wenn dein Listing das nicht mehr geben kann, kann halt der Cosmo und Rufo nicht mehr einschätzen für diese W-Fragen, wo ich gesagt habe, wozu ist das Produkt, warum und wer kauft das? Ne? Das können die gar nicht mehr beantworten aus den Listings heraus und das ist das Problem. Und deswegen sacken gerade so viele Listings auch einfach ein. Also das ist eine ganz, ganz große Veränderung. Dann als nächstes, also auch wirklich in die Texte so mit einbauen, nicht, dass es halt auch für Menschen ist, sondern auch für KIs. Und da ist es ganz cool, sich zu überlegen, was wären so typische Fragen, die Leute Rufus stellen würden. Und diese dann in Texten zu beantworten, damit Rufus sich das ziehen kann und den Leuten deine Antworten quasi liefern können, ohne dass Rufus sich da irgendwie was aus der Nase ziehen muss quasi. Ja? Das sind die ganz, ganz großen Veränderungen. Ich denke auch, dass das Suchverhalten sich irgendwann verändert wird. Bei den Menschen so klar, es wird immer noch der Fall sein und geben, dass Menschen Keywords eintippen und dann halt etwas angezeigt bekommen oder halt ein Ergebnis bekommen dafür. Es wird aber auch Menschen geben, die gleich ihre Fragen stellen. So wie ich gestern Abend mit diesem Ladestation-Gerät, Dingsbums, ich habe schon wieder den Namen vergessen davon, da habe ich auch reingeschrieben, ich suche ein induktives Ladegerät-System, das sowohl für iPhone als auch für Samsung kompatibel ist. So habe ich gefragt, weil natürlich ich habe ja auch einfach induktives Laden eingegeben, zigtausend Angebote bekommen und dann mir da jetzt rauszuklamüsern, ob das jetzt für beide Geräte geeignet ist oder nicht, darauf hatte ich keinen Bock und auch keine Zeit, weil es war auch spät und ich wollte ins Bett. Genau, deswegen, das wird auch nochmal verändern. Das heißt nicht nur, dass die Algorithmen sich verändern, sondern auch die Menschen, deren Suchintention und deren Kaufverhalten wird sich in der Zukunft noch ändern. Und ich glaube, ich mache dazu meine ganze Podcast-Folge, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen und dieses Thema ist wirklich sehr, sehr cool. So, dann, ich mache jetzt noch zwei Fragen. Ich habe noch mehr auf meiner Agenda. Vielleicht mache ich mal noch eine Community-Folge und sammle dann wieder mehr. Ihr könnt mir gerne immer wieder eure Fragen reinschicken, wenn ihr sie zwischendurch habt. Und ihr könnt mir auch einfach sagen, hey Shani, dringend, ich bräuchte eine Antwort demnächst, dann kein Problem. Oder wenn du sagst, kannst du es für deine nächste Community-Folge verwenden, dann freue ich mich natürlich auch. Deswegen schickt mir das rein und am besten über Instagram. Deswegen folgt mir da auch gerne rein. So, deswegen, wir gehen jetzt noch kurz auf die Frage ein. Ab wann macht es Sinn, Varianten oder Bundles anzubieten? Ich würde da ein bisschen den Markt und das Verhältnis von deinen Kunden beobachten. Aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ich habe ja zum Beispiel eine Kundin gehabt, die gemeint hat, ja, von meinem einen Produkt wurden auf einen Schlag, also in einer Bestellung, gleich 4 Stück bestellt. Sollte ich jetzt eine Variante mit ein Vierer-Set sozusagen erstellen oder ein virtuelles Bundle dazu? Dann ist halt die Frage, ist das ein Einzelfall? Ist das halt ein einzelner Kunde auf Amazon, der wirklich 4 Stück gekauft hat, oder kommt das immer wieder? Ich habe Produkte und ich habe auch Kunden, die haben auch Produkte, wo man gleich sieht, dass Menschen gleich mehrere Stück davon kaufen. Vor allem so eher so technische Wartungsprodukte und so. Da ist es ganz beliebt. Oder Dinge, die man aufbraucht und dann kann man sie ja gleich wieder kaufen. Deswegen würde ich ein bisschen beobachten. Und wenn du siehst, zum Beispiel alle deine Konkurrenten entweder gar keine Varianten machen oder virtuelle Bundles anbieten. Virtuelle Bundles ist noch nicht ganz so in Deutschland rausgekommen, aber es ist noch im Kommen. Ich predikte sozusagen, dass es jetzt so 2026 das Ding wird für Seller und auch für Kunden. Aber ich glaube, das ist auch noch in ganz vielen Testschleifen. Also ich habe auch noch nichts Echtes auf Amazon dazu gesehen, gehört oder sonst irgendwas. Nur die Option auf Amazon gesehen, halt im Seller Central. Genau, also auf jeden Fall, beobachtet das Ganze, schaut euch eure Konkurrenten an, schaut, ob die überhaupt Varianten haben, ja, ob das Sinn macht, Varianten zu machen, weil das ist die große Frage, macht es Sinn? Amazon schränkt auch Varianten jetzt sehr ein, weil halt so viele sinnfreie Varianten erstellt wurden auf Amazon. Und wenn du sagst, hey, meine Konkurrenten, die machen, wir haben Varianten, ja, aber nicht irgendwie in mehr Stückzahl oder Anzahl oder so, das würde vielleicht jetzt bei mir in einer Nische Sinn machen, weil das noch kein anderer macht, würde ich definitiv reingehen. Und ausprobieren schadet auch nicht. Es schadet euch nicht, es auszuprobieren. Es schadet euch nicht, euren Kunden mehrere Auswahlmöglichkeiten zu liefern. Da ist ein Aber mit drin. Macht nicht zu viele Auswahlmöglichkeiten, sonst entsteht Reizüberflutung. Das ist ja so, wie wenn du in den Supermarkt gehst und vor der Schokoladenabteilung stehst, ja, und du willst einfach nur eine Schokoladentafel mitnehmen und du hast jetzt nichts Konkretes im Sinn, aber du weißt, du willst Schokolade, ja. Und es ist ja nicht mehr so, dass es dunkle, normale Vollmilch und weiße Schokolade heute gibt, sondern es gibt ja Millionen von verschiedenen Sorten. Und dann stehst du da und dann denkst du dir, boah, gar keine Ahnung, was ich nehme, und dann nimmst du vielleicht gar keine. Weil du denkst, nee, weißt du was, dann habe ich mehr Bock auf Gummibärchen. Kann passieren. Durchaus möglich. Und wenn du dein eigenes Kaufverhalten mal beobachtest und mal schaust, also mir fällt es extrem auf bei Varianten auf Amazon, die irgendwie 30 verschiedene Teils drin haben, da bin ich raus. Ich kann mich da nicht entscheiden. Dann lege ich lieber 2 Varianten an. Also ich rede von Varianten, wo zum Beispiel 40 verschiedene Farben angeboten werden. Leute, keine Ahnung, ey. Das ist absolute Reizüberflutung. Ich kaufe da nicht. And that's the problem. Deswegen ein bisschen mit nicht auf Masse, sondern auf Klasse optimieren. Und jetzt noch meine Hassfrage. Muss ich auch ehrlich so zugeben. Also sorry an die Person, die mir das gestellt hat. Aber ich finde diese Frage tatsächlich und ganz reflektierend echt schrecklich. Und ich sehe die seit dem ersten Tag, wo ich mit Amazon selber angefangen habe. Und zwar funktioniert Amazon FBA 2026 noch. Wirklich, ich habe 2015 bei Amazon angefangen. Seit 10 Jahren, jedes Jahr höre ich diese Frage. Sehe dazu Content, sehe dazu die YouTube-Videos, egal was. Dieses funktioniert Amazon FBA noch 2017 noch. Ich mag diese Frage nicht, weil ich gerne eigentlich gegenfrage. Und dasselbe mache ich jetzt mit euch. Vor allem, wenn mir auch Leute diese Frage tatsächlich mal am Telefon oder so stellen. Dann, wenn ich die Frage gestellt bekomme, funktioniert Amazon FBA im Jahr 2026 noch, dann sage ich, naja, funktioniert Handel noch? Und die Antwort ist dann immer ja. Handel hat schon immer funktioniert. Und man sieht das in der Menschengeschichte so tiefgreifend und weit. Wir haben nur immer mehr neue Optionen für uns entdeckt. Früher war es Tauschhandel, Tauschgeschäft. Ja, du gibst mir die Tasse und ich gebe dir einen Sack voll Mehl dafür. Als Beispiel, Tauschgeschäft war ein ganz normales Ding. Da haben wir Währungen reingebracht, Geld und so. Dann war das Tauschgeschäft anders. Dann hast du es ja gekauft. Hast du nicht mehr getauscht. Du hast aber dasselbe gemacht. Du hast ja die Ware im Gegenzug zu deinem Geld ja bekommen. Ja? Und da funktioniert Ware. Und Ware hat hunderte von Jahren offline funktioniert. Jetzt sind wir in einem Zeitalter, wo wir auch digital sehr viel verkaufen. Also online, E-Commerce. Ja, und das funktioniert auch und nicht seit gestern. E-Commerce ist schon etwas, das sehr lange in unserer heutigen Gesellschaft beständig ist. Ja, ich würde jetzt mal mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, so ab 2010 hat E-Commerce angefangen. Und das heißt nicht, dass es nicht schon davor Angebote gab, Online-Dinge zu kaufen. Ja, so ab den 2000ern war das World Wide Web auch die Wende, das große Ding schlechthin, immer mehr Menschen hatten PCs und Möglichkeiten zu Internetzugang und damit kam auch der E-Commerce und der Handel. Handel wird nicht aussterben, Menschen werden immer Dinge kaufen wollen, ja, ob das ein Tauschgeschäft ist oder mit Geld bezahlt ist oder mit Kryptowährungen oder mit ETFs eines Tages. Es ist Jacke wie Hose, ja, aber es geht einfach darum, dass Handel immer funktioniert. Menschen werden immer konsumieren wollen, ja, oder müssen, eins von beiden, weil wir müssen ja essen, wir müssen ja was trinken, ne? Das sind ja unsere normalen Bedürfnisse, aber alles andere ist ja etwas, was wir wollen. So, ich will die neuen Hausschuhe haben. Ich will jetzt die neue Trinkflasche, weil meine alte kaputt gegangen ist. Ich will mir dieses technische Wartungssystem, Spray bestellen, damit mein Auto oder mein Motorrad einfach flüssiger läuft und bei meinem Motorrad das diese Klackgeräusche einfach nicht mehr macht. All das. Das wird weiterhin funktionieren. Deswegen ist für mich, wird auch Handel weiterhin funktionieren. Und Amazon ist trotzdem ein sehr, sehr etablierter Marktplatz. Das darf man nicht unterschätzen. Auch wenn alle davon reden, dass Temu und Shein die eingeholt hat. Schon klar. Auch wenn jetzt da neues, was, wie heißt das, irgendwas mit Joy oder so, dieser neue Marktplatz, der jetzt auch in die EU gekommen ist und die sich gleich wie Amazon aufgebaut haben, ne? Die haben ihre eigenen Lager und so weiter, also ähnlich wie FBA. Es wird weiterhin beständig sein. Sehr, sehr viele Kunden trauen trotzdem weiterhin Amazon, lieben diese Schnelligkeit, lieben die Prime-Funktion, ja, haben die Gewissheit, dass man das jedes Mal zurückgeben kann wieder, haben einfach Vertrauen, die haben all ihre Zahlungsmethoden, die sie gerne haben, weil Amazon auch so viele anbietet, die haben sie schon verbunden. Es hat auch etwas mit Faulheit tatsächlich zu tun, ne? So, die Leute sind Amazon auch sehr, sehr gewohnt. Und natürlich gibt es die Leute, die noch nie auf Amazon was bestellt haben, weil sie Amazon-Gegner sind. So, okay, da kann ich euch nicht helfen, ne? Aber das sind wirklich Einzelfälle, will ich es nicht sagen, aber es ist ein kleiner Teil der Gesellschaft, ja. Und es gibt auch, ja klar, es gibt auch den Teil der Gesellschaft, der jetzt von Amazon abwandert. Aber es gibt immer noch einen großen Teil bei uns Menschen, der einfach auf Amazon bestellt. Und deswegen, ja, Amazon FBA funktioniert auch 2026 noch. Und ich finde die Frage auch sehr schwierig, weil was bedeutet Amazon FBA? Es ist nichts anderes als eine Logistiklösung. Es ist kein Businessmodell. Ja, das kommt halt auch noch dazu. Es wird ja sehr gerne als Businessmodell verkauft. Es ist aber einfach nur Logistik. Es ist entweder du versendest es selber oder du lässt es jemand anderen versenden. Es kann Amazon heißen, diese andere Person. Es kann irgendein anderen Fulfillment-Leister sein. Ganz egal, was es ist. Ja, am Ende des Tages wird es umgesetzt und am Ende des Tages möchten Menschen immer noch online, digital ihre Produkte kaufen. Und deswegen funktioniert für mich Amazon allgemein und auch Amazon FBA auch im Jahr 2026 noch. Wenn Amazon, der Konzern, nicht morgen oder nächstes Jahr schließt, dann bin ich mir auch relativ sicher, dass Amazon auch im Jahr 2027 noch funktionieren wird und auch 28 und vielleicht doch bis 2030 und vielleicht setzen wir alle zusammen da in unseren Schaukelstühlen mit grauen Haaren und großen fetten Brillen und werden immer noch auf Amazon Dinge bestellen für uns. Kann natürlich auch sein. So, und damit hören wir auch auf. Wie gesagt, ich markiere mir jetzt die Fragen, die übrig geblieben sind. Ich werde sie nicht vergessen. Ich werde euch nicht vergessen. Also an all diejenigen, die diese Fragen gestellt haben, jetzt ein bisschen enttäuscht sind. I'm sorry. Ja, wenn ihr dann ganz spezifisch eine Antwort haben wollt, dann kontaktiert mich bitte und ich beantworte sie sehr gerne und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mich kontaktiert. Und ansonsten hebe ich all den anderen Shit, jetzt würde ich es nicht nennen, all eure anderen coolen Fragen für das mal auf. Und wir hören uns damit dann nächste Woche Mittwoch bei einer neuen Folge Prime Break auf eure steigenden Umsätze und bis bald. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.